Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ich wache nachts auf und habe von einer Liebe geträumt, bei der die Brust so warm wird, als säße man direkt vor einer Rotlichtlampe. Dann sind meine Füße unter der Bettdecke hervorgerutscht, die Zehen langsam vereist und ich bin kurz vor den Monstern aus dem Schlaf und in deine Arme geflohen.
In Afrika, in Australien, diesseits und jenseits der Baumgrenze, in Istanbul, an der Grenze, im Kinderheim, am Main in Brandenburg, auf Wiesenplantagen, auf einer Farm und Asphalt.
Immer weiter nach Norden, Norden, Norden. Die Sonne im Rücken und auch das scheißgrüne Herz. Fahren neben den LKWs, Flixpost, Berlin-Linienbussen, Kaffeefahrten, Rentnerschleudern, Viehtransporten, Gurkenlastern.
Rebhühner geschnitzt, ein Regenwurm adäquat und ein Regenwurm geteilt, also am Ende drei, alle nur als Metapher.
In Panik winde ich mich wie ein Regenwurm im Todeskampf auf dem Boden. Das macht alles keinen Sinn. Und es sieht auch nicht aus wie ein Regenwurm. Ich kann mich nicht wie ein adäquater Regenwurm winden.
Und es gab den Penis von Lars Eidinger.
Spukschlösser, soziale Medien und Todeskämpfe, abgetrennte Arme und klavierspielende Tanten, Eichhörnchenfanatiker und der liebe Gott. Über graue Alltäglichkeiten kann man sich beim 26. Open Mic 2018 jedenfalls nicht beschweren.
Ich bin positiv überrascht.
Also ich finde gerade die Mischung total gut. Das macht es irgendwie leichter, tatsächlich bis zum Ende zuzuhören.
Qualitativ extrem hochwertig, finde ich. Also insgesamt wirklich ein guter Jahrgang.
Ein novemberkalter Samstag in Berlin. Im Foyer des Heimathafens Neukölln versammeln sich Autoren und Agenten, Lektoren, Leser und Literaten. Nur wenige bleiben im Hof, denn dort ist es ziemlich frisch.
Dieses Jahr ist natürlich ein Traumwetter. Es ist knackig kalt, aber sonnig. Also so, wie man sich es beim Open Mic tatsächlich wünscht. Es ist ideale Open Mic-Wetter, ehrlich gesagt. Und nächste Woche haben dann alle Halsschmerzen.
Jutta Büchter vom Haus für Poesie, das den Open Mic alljährlich organisiert, ist wie immer etwas angespannt. Ganz im Gegensatz zu Ralf Tarajel, dem Sieger des Vorjahres, der voller Vorfreude in den Heimathafen gekommen ist.
Tatsächlich freue ich mich voll, dass ich einfach mich auch ein bisschen gehen lassen kann. Also, dass ich einfach da bin und die Texte mir anhöre und bei der Party zum Beispiel auch ein genuines, genießendes Getränk zu mir nehmen kann und nicht pro forma eine Weißweinschorle oder einen Spritzer zu mir nehmen muss und dann so tun muss, als wäre ich entspannt, was ich nicht war letztes Jahr.
Nicht anders ergeht es den Finalisten des Jahres 2018. 20 junge Autorinnen und Autoren, deren Texte aus rund 500 Einsendungen ausgewählt wurden. Sie drängen sich im oberen Stockwerk des Heimathafens und versuchen, ihre Nerven zu beruhigen.
Jetzt geht's noch, aber ich glaube, wenn dann ausgelost wird und ich weiß, wann ich dran bin, dann wird es sehr aufregend.
Ich war schon die letzten Tage ein bisschen aufgeregt und heute hat sie es nochmal gesteigert.
Es kommt so langsam, dann so mit den Fragen, ob ich aufgeregt bin, kommt die Aufregung.
Ich fühle mich auch so permanent ein wenig überfordert und irgendwie reingeworfen in etwas, in so einen Wirbel.
Sehr, sehr aufgeregt schon.
Jetzt geht's noch, aber ich glaube, so im Laufe des Tages wird das schon noch steigen.
Spannend wird es nun auch für die 6 Lektoren. Sie haben die Texte der Finalisten aus umfangreichen Stapeln herausgepickt und hatten es dabei nicht immer leicht, finden Katharina Picandé, Lektorin bei der Edition Nautilus, und Jan Falk von Kiepenheuer und Witsch.
Es gab viele, die konnte ich gleich aussortieren. Also den allergrößten Teil habe ich tatsächlich gleich aussortiert, weil ich dachte, entweder das schlägt keinen richtigen Bogen oder es ist handwerklich nicht gut gemacht oder tatsächlich ein bisschen zu egozentrisch. Aber die ich dann ausgesucht hatte, da fiel mir die Wahl unter den letzten 11 doch sehr schwer.
Also in meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich alle Kandidaten am letzten Tag gefunden habe, wo ich noch Zeit hatte zu lesen und wirklich den letzten Stapel von ein paar Texten gelesen habe und dann sehr froh war, weil bis wirklich alles um die Herzenskandidaten waren.
Keine Probleme, sich für ihre Favoriten zu entscheiden, hatte hingegen Katja Sämann vom Rowohlt Verlag. Sie hat bereits zum zweiten Mal die anonymisierten Einsendungen für den Open Mic durchgesehen. Rund 100 für jeden Lektor.
Ich habe es ja vor 10 Jahren schon mal gemacht, da habe ich mich viel schwerer getan. Also diesmal habe ich, glaube ich, ein Losglück gehabt vielleicht oder so. Also ich habe mich gut unterhalten mit diesem Stapel.
Für die Lyrikmanuskripte war Ulf Stolterfoth zuständig, Lyriker und Gründer des Verlags Brüterich Press. Er hätte 7 Kandidaten benennen können, schlug jedoch weniger vor.
Ich hatte erst 7, aber 2 sind dann, das wurde mir ganz spät gesagt, die gehen nicht. Beim einen waren die Texte schon veröffentlicht Und bei der anderen gab es schon eine erste Publikation und so sind eben die Regeln.
So sind die Regeln. Teilnehmen darf nur, wer jünger als 35 ist, noch kein Buch veröffentlicht und den Text auch nicht online verbreitet hat.
Da müsste man vielleicht auch nochmal drüber sprechen, gerade was diese Erstveröffentlichung im Internet betrifft, ob das wirklich so eine gute Entscheidung ist, die Gedichte deshalb als verbrannt zu betrachten.
Keiner der Texte hat bislang das Licht der Öffentlichkeit erblickt, weder das elektrische noch das elektronische. Wann sie auf dem Open Mic zum ersten Mal vor Publikum vorgetragen werden, entscheidet sich bei der Auslosung, moderiert von Thomas Wohlfahrt, dem Leiter des Hauses für Poesie.
Ich rufe Kyrill Konstantinidis Tank aus München und das ist die Startnummer 17. Rebecca Greifenberg aus Braunschweig.
Das ist eine gute Nummer sein. Die 8.
Olivia Meyer Montero aus Berlin. Nur Mut.
Ja, ich will heute. Wow, die 6.
Inzwischen füllt sich das Foyer des Heimathafens Neukölln, eines Festsaals aus der Gründerzeit. Ralf Tarajil, der im vergangenen Jahr einen der 3 Open-Mic-Preise gewann, trifft Tobias Pagel, einen der Finalisten des Vorjahres.
Hey, Tobi. Na?
Hi, Ralf. Schön, dich wiederzusehen.
Schön, dich wiederzusehen.
Wie geht's dir denn nach einem Jahr
ohne Open-Mic? Gut geht's mir. Ich bin ruhig. Und deswegen trinke ich Mate, damit ich wieder ein bisschen nervöser werde.
Ralf Tarajil ist ein gut aussehender junger Mann mit indischen Vorfahren. Der Sieg beim Open Mic hat ihm viel gebracht.
Was sich verändert hat, ist, dass mir eine Aufmerksamkeit zuteil wurde, die ich nutzen konnte, um wichtige Kontakte zu knüpfen, aber auch um eine Perspektive zu bekommen für den Roman, an dem ich gerade arbeite, an meinem Debütroman, und da auch schnell eine tolle Agentin zu finden, die dieses Buchvorhaben unterstützt.
Soweit sind die 20 Finalisten noch nicht. Sie müssen sich erst auf der großen Bühne bewähren, unter den kritischen Augen des Publikums und der Jury. Die besteht aus dem Lyriker Steffen Popp und den Autorinnen Katja Lange-Müller und Luzi Fricke, die 2005 den Open Mic gewannen.
Also man hat nicht den Eindruck, dass die Autoren irgendwie zur Schlachtbank geführt wurden oder so, ganz und gar nicht. Das macht es auf jeden Fall schon mal viel besser für mich als Juror.
Diesmal habe ich nicht alle Texte gründlich vorher gelesen, schon um mich nicht zu langweilen beim Zuhören. Wir können ja mitlesen. Ja, und wenn man sozusagen sich überraschen lässt, ist schon zumindest freudige Neugier dabei, die man auch als Erregung bezeichnen könnte.
Die Verantwortung spüre ich schon sehr stark. Also gerade dadurch, dass ich mal gewonnen habe, weiß ich einfach, dass dieser Preis schon das Leben etwas verändert.
Der volle Saal summt. Was für Texte werden die jungen Autorinnen und Autoren präsentieren? Der Auftakt ist vielversprechend. Karin Jess liest einen ungewöhnlichen Text, der Lektor Ulf Stolterfoht begeistert hat.
Ich habe den Text gelesen, die Ballade von Schloss Blutenburg, und habe gedacht, eine Mischung aus Huibu, das Schlossgespenst, und John Sinclair, der Geisterjäger, mit ein bisschen Honey und Nanny, und habe erst gedacht, das geht auf gar keinen Fall. Und habe weitergelesen und habe gemerkt, das geht aber doch, und das geht immer besser und immer besser.
Neulich nachts auf Schloss Blutenburg, ich hatte Gespenster erwartet. Ich hatte blutende Gespenster erwartet, doch da war nichts, keine Gespenster. Da zog ich mich aus und wartete dann durch den grünen Tümpel, der still vor dem Schloss lag, phlegmatisch und sumpfig. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien, die Füße von samtigem Matsch geküsst. Da setzten sich mir 2 Egel aufs nackte Bein und soffen dann von meinem eisenarmen Blut. Der eine trank schnell, sein glitschiger Körper, seine Haut spannte sich und begann in Regenbogenfarben zu schimmern. Dann fiel er ab, fett und satt, und ich hörte ihn röcheln wie ein besoffener LKW-Fahrer, der nicht mehr hochkommt vom Bordstein. Ein Wolf stieg plötzlich aus der Hecke.
Eine humorvolle Ballade, meandernd zwischen Lyrik und Prosa, voller Anspielungen auf Sagen, Märchen und Minnesang, abgemischt mit jugendlichen Befindlichkeiten.
Die Bilder haben mir gut gefallen. Der See, der phlegmatisch da liegt, und die Blutegel finde ich ein gruseliges, gutes Bild. Und auch mit dem Genre quasi der Geister zu spielen, quasi zu sagen, so, ich habe Geister erwartet und da waren gar keine, fand ich ein schönes Motiv.
Ein gelungener Auftakt, und es folgen weitere Höhepunkte. Einer davon ist »Ich, Frau Hellwig«, der tragische und gleichzeitig humorvolle Monolog einer verzweifelten Frau. Verfasst hat ihn die junge Schauspielerin Olivia Meyer-Montero, die auf der Bühne ganz in ihrem Element ist.
Schluss, Frau Hellwig, Schluss damit! Ich setze mich auf die Bettkante und blättere mit klammen Fingern durch den Facebook-Feed. Irgendjemand hat ein Bild von Frankreich gepostet mit Austern und Weingläsern auf einem Holztisch mit Blick auf den Atlantik drauf. Wilde, tosende Brandung, kalte Wellen aus dunklem Blau. Ich will dieses Leben. Tränen schießen aus meinen Augen. Es tut mir leid, Frau Hellwig. Ich will gut zu dir sein. Mir bleibt die Luft weg, weil mir alles so leid tut. Und um mich zu beruhigen, denke ich an die Schildkröte meiner Mutter. Die hat einmal einen Stein gegessen, einen richtigen Stein. Aber sie ist daran nicht gestorben, nein. Sie hat ihn verdaut. Ich hasse Schildkröten. Verdauen still und heimlich alles und sterben einfach nie. Jetzt bloß nicht ins Bett, Hellwig, tu was. Ich will mich anziehen, aber ich mag das alles nicht mehr, was da in meinem Kleiderschrank hängt. Ich kann meine Person nicht mehr erfüllen. Ich depersonalisiere. Mein Puls, mein Atem, mein ganzes Sein macht mich völlig verrückt. Tritt raus, Hellwig. Ich, Frau Hellwig, ich werde wahnsinnig.
Eine mitreißende Darbietung, die mit viel Beifall bedacht wird. Olivia Meyer-Monteros Lektorin Christine Kress ist hochzufrieden, während die Autorin ihre Leistung mit professioneller Distanz beurteilt.
Ich kannte den Text ja von, wie ich ihn lese, still lese. Und das hat nochmal mit so einem Drive und mit so einer Eindringlichkeit noch mehr Spaß gemacht, als wenn ich so alleine für mich lese.
Ich bin immer nie ganz zufrieden, das kann man immer noch besser machen.
Auf Olivia Meyer-Montero folgt Jade Jasmin Önder, Theaterautorin und Literaturwissenschaftlerin, mit Bulimie-Miniaturen.
Meine Mutter ist 25, Mitte 30, krumm von der Arbeit als Spätzünderin, kommt nach Hause, hat das Erdgeschoss im Eingang getroffen, stapft mitten in die Lache rein und kombiniert. Und aus Sorgenfalten werden Zornesfalten. Schimpfen, speicheln, schnauben, schreien tut der Mund und die Beine ab ins Kinderzimmer. Und da landet schon auf meinem Lieblingsteppich der Eimer mit den Knochen. Nein, mein schöner Teppich, nein! Und da fliegt als erstes aus dem Fenster jetzt der Ghetto Blaster mit den Spice Girls. Swing it, shake it, move it, make it, who do you think you are? Trust it, use it, prove it, groove it, show me how good you are. Wird immer leiser und ist weg. Und die Kerzen, die ich mühsam bei Karstadt geklaut habe, und unser Foto, wir fünf auf Fehmarn, stolz und mit Zahnspangen, fliegen raus. Und dann der gelbe Wonderbra und der Tigertanga und meine Hausaufgaben, die Bücher, Mathe, Bio, Englisch, raus, der Erlkönig auch, die Lampe, das Tagebuch, die Zeichnung, der Nachttisch, einfach alles schmeißt sie aus dem Fenster, eine Furie und wir alle schreien im Chor, wie viele Gegenstände, wie viele Gegenstände, wie viele Gegenstände sollen noch aus dem Fenster fliegen?
Zwei Texte, zwei Welten. Die Jury wird es nicht einfach haben. Ralf Tarajil hat sich schon entschieden.
Diese Verzweiflung dieser Frau, die sich auch in einer Art von Hysterie fast schon niederschlägt irgendwie, die von Olivia unglaublich gut gelesen und verkörpert wurde, hat mir sehr gut gefallen. Jade hat es tatsächlich geschafft, es zu toppen. Jade hat es mit einer unglaublichen Dichte und Konzentriertheit gemacht. Ich fand es bei ihrem Text einfach so toll, wie sich so diese unglaublich dichten poetischen Bilder in einem Satz so zu einem Riesenbild zusammengebraut haben. Ich fand das richtig, richtig gut.
Da haben es die anderen Kandidaten und Kandidatinnen des ersten Tages nicht leicht, aber sie schlagen sich gut. Die Österreicherin Astrid Ebner etwa mit einer grimmigen Geschichte über Flucht und Bedrohung.
Sie schreien nur, pass her, und fuchteln mit den Gewehren. Sie wollen Identitätsbeweise sehen, alles andere ist nichts mehr wert für Geschichten. Keine Zeit. Wir aber haben nichts zu zeigen, nichts zu geben. Opa und ich, als eins, bin ich immer schon eher, ich komme an die Wand. Hier müssen wir alle warten. die Waffen vor der Nase, bis die Masse ausgesiebt ist, alles Richtige sich verflüchtigt hat und nur noch wir übrig sind. Eine Reihe Falscher, eine Reihe Zweifelsfälle. Doch besser einen zu viel als einen entwischen lassen, ganz egal. Es ist Hasenjagd. Auch andere Tiere sehen schön aus beim Sterben. Ob ich schön aussehen werde beim Sterben? Gleich? Es geht ganz schnell. Kopf, sie zielen gut. Schuss.
Weniger düster erzählt Merle Müller-Knapp, die ihr Medizinstudium bereits abgeschlossen hat, in Feldzeit die Geschichte eines alten Mannes und einer illegalen Obsternte.
Wenig später hatte er zur Zange gegriffen. Bis zum Morgengrauen war der gesamte Südhang von laminierten Schildern befreit. Selbstverständlich würde die Truller vom Verein ihn mit dieser Aktion in Zusammenhang bringen. Finden würde sie ihn allerdings nicht. Seinen Namen hatte Herr Probst bei ihrem Zusammentreffen nicht erwähnt und auf den Feldern hatte er die Frau noch nie gesehen. Die nächste Nacht dann angepasstes Handeln. In Sektor 7 pflückte er sämtliche Kirschen dreier Bäume, füllte zwei große IKEA-Tragetaschen mit den Früchten und platzierte diese unmittelbar vor dem Vereinsheim. Öko-Vandalismus auf den Wiesen, titelte die Zeitung daraufhin und weiter. Nachdem es in der Nacht zum Dienstag bereits zum Diebstahl zahlreicher Informationsschilder auf den Obstwiesen gekommen ist, haben Unbekannte nun offenbar mehrere Kirschbäume leer gepflückt und dabei einen Großteil des Ertrags gestohlen.
Ich habe da nicht reingefunden. Ich habe sprachlich nicht reingefunden, ich habe auch von der Vortragsweise nicht reingefunden. Also es war so ein Zählspiel, also wie viele Kirschen, wie viele Felder und diese Akribie, die war mir zu unschuldig. Es hat mich nicht gepackt in dem Moment.
Interessanter fallen die folgenden Lesungen von Christian Hödel und Felix Krakau aus. Hödel ist ein junger Filmstudent aus Bayern.
Ich habe einen Text über so einen Roadtrip mitgebracht, Boyfriend und Mutter, aber die verstehen sich nicht so gut und dann wird es so ein bisschen auch ein Horrortrip für die Hauptfigur.
Wir setzen uns an das hintere Fenster, durch das kein direktes Licht einfällt. Außer uns nur die Kellnerin und ein alter Typ am Tresen, der vor einer Bierdose hockt und Zeitung liest. Ich will den Aluminiumtisch an mich heranziehen, doch dann merke ich, dass er am Boden festgeschraubt ist. Aaron legt seine Hand auf meinen Oberschenkel und blättert durch die Karte. Er zupft an den dunkel gekräuselten Haaren auf meiner blassen Haut und einmal, als er glaubt, keiner würde schauen, reibt er mir über den Schritt meiner kurzen Hose. Ich habe Angst, dass ich vor lauter Nervenkitzel einen Ständer bekommen könnte und schiebe ihn beiseite. Mama kriegt mehr mit, als sie sich anmerken lässt und ich will sie nicht in Verlegenheit bringen. Sag es Papa nicht, erklärte sie mir letztes Weihnachten, während sie die Bratensoße von den Tellern spülte und ich ihr ein Bild von Aaron und mir auf einer schräge Hüteparty zeigte. Das Beatmungsgerät im Wohnzimmer summte kaum hörbar und die Küche, in der ich aufgewachsen war, existierte nicht mehr und sah doch aus wie immer. Mama flüsterte, das kannst du ihm doch ersparen, das regt ihn bloß auf.
Der freie Regisseur und Autor Felix Krakau befasst sich mit einem sportlichen Thema. Wimbledon heißt sein Text.
Das ganze Sportgeschehen fasziniert mich und dann Tennis im Speziellen. Und da habe ich aber lange Zeit nach einem Aufhänger gesucht. Und dann so mit dem Wettbewerb, dann kam so die Entscheidung, okay, jetzt setze ich mich nochmal konkret dran und guck, was es werden kann.
Die Sonne stand tief jetzt. Genau das richtige Licht zum Pläne machen. Wir würden das alles machen, haben wir uns gesagt. Wir würden organisieren und trainieren, würden pendeln zwischen Excel und Exercise. Von Luke, der Onkel, der könnte Artikel schreiben und Roxy, die kennt wen vom Fernsehen. Das würde eine große Sache sein, das war ab sofort der Deal. Emre schließlich hat dann echt einen Pokal angeschleppt, aus dem Nachbardorf, er kannte da einen. Wanderpokal Kreisliga Süd stand drauf, aber das war uns egal, man weiß ja, was gemeint ist. So standen wir da, Roxy, Emre, Annie, Luke, wie Sheriffs an der Kreuzung stehen, mit den Händen an den Colts, wie Superheroes auf den Dächern, wie eine Spezialeinheit mit Uniform oder eben wie die erste Tennisgang der Welt.
Hödel und Krakau, ein spannender Doppelpack, findet Ralf Tarajil.
Das war so ein tolles Angebot, 2 für 1. Nicht, weil ich es günstiger bekommen habe, sondern weil ich in relativ kompakter Zeit 2 tolle Sichten auf Bandenbildung und Beziehung bekommen habe. Unglaublich zärtlich auch erzählt von Christian mit viel Style und Werbe, erzählt von Felix, toll vorgetragen von beiden.
Thematisch tut sich einiges an diesem ersten Tag. Die Jurastudentin Marina Schwabe schickt ihre Figuren nach Afrika.
Die Pferde galoppierten neben meinem Körper, der Boden vibrierte, ich kniff die Augen zusammen, der Rauch wurde über die gesamte Ebene getrieben, ich lag am Boden des Obstgartens. Der Himmel bleigrau, nicht über, sondern auf mir. Er drückte mit seinem gesamten Gewicht auf meinen flachen, weißen Körper, ich konnte mich keinesfalls auch nur einen Millimeter bewegen. In dieser erzwungenen Starre verlangsamte sich mein Puls. Es war mir nicht möglich zu rennen, nirgendwohin.
Die Astrophysikerin Eva Reisig erzählt von verlorenen Armen.
Keiner wird an diesem Sonntagvormittag den Vater und seine Tochter weiter beachten oder bemerkenswert finden, dass es die beiden in diesem Moment noch zusammen auf vier Arme bringen. Arme kommen abhanden, Menschen verschwinden. Nichts, worüber man an diesem Sonntag im Spätsommer spekulieren würde. Derlei passiert, derlei denkt man sich nicht aus. Lenchen blickt ihrem Zweig hinterher in der Strömung und verliert nicht eine Sekunde an den Gedanken, selbst einmal fortgetrieben zu werden. Auch als Erwachsene war das kaum zu erahnen, oder wenn, sehr viel später.
Und dann ist da auch noch ein alter Bekannter. Demian Lienhardt aus der Schweiz war schon vor 2 Jahren als Finalist beim Open Mic. Nun will er es noch einmal wissen.
Man kennt natürlich die Abläufe. Also man weiß, wie es geht, was jetzt genau passiert. So ein bisschen Nervosität ist schon da, aber ein bisschen Nervosität ist, glaube ich, auch gut.
Demian Lienhardt hat einen Auszug aus dem Roman mitgebracht, an dem er gerade arbeitet. Im Mittelpunkt steht eine weibliche Erzählerin in der Schweiz der 80er Jahre.
Aber das ist es nicht, was ich Jack erzähle. Ich erzähle ihm davon, wie Viktor geflohen ist von hinter dem eisernen Vorhang und was er dabei erlebt hat. Ich erzähle von Viktors Meinungsverschiedenheit mit der Polizei. Und dann überlege ich mir auch zu erzählen, wie es dazu kam, dass Viktor nicht mehr mein Lieblingsukrainer ist. Aber das interessiert Jack alles nicht. Erzähl mir was anderes, sagt er. Irgendwas, woran ich nicht die ganze Zeit denken muss danach. Okay, sage ich. Aber dann sage ich nichts, denn als ich durch meine Erinnerung gehe, sind da nur Schritte, die leise hallen in ihr und doppelt. Jack heißt eigentlich René. Mit Betonung auf der ersten Silbe, das erste E als Ö ausgesprochen, wie es hierzulande üblich ist, René. René will, dass ich ihn Jack nenne, weil die Dinge, die ihm zustoßen, normalerweise nur den Figuren eines grellen amerikanischen Roadmovies passieren. Und René, sagt er, das würde eben nicht dazu passen.
Fast hätte bei Demian Lienhardt der Wecker geklingelt, der gnadenlos das Ende der 15-minütigen Lesezeit anzeigt.
Es war super knapp. Ich hatte ein Handy neben dran und es waren wirklich 14 Minuten 57 Sekunden, also just in der Zeit.
Ralf Tarajel hat bei Demian Lienhardts Lesung besonders aufmerksam zugehört. Schließlich sind beide Schweizer. Das verbindet.
Mir hat persönlich natürlich vor allem gefallen, dass dieser Jack eigentlich gar nicht Jack heißt. Und da wusste ich, okay, ich werde mich mit dem Demian wieder vertragen, weil er nicht tatsächlich einen Charakter Jack genannt hat, weil das darf man nicht tun.
Die Lyrik ist nach Karin Jess noch einmal an der Reihe am ersten Lesungstag. Bevor Lara Rüther ihre Gedichte vorträgt, nutzt Lektor Ulf Stolterfoth die Gelegenheit, um eine Lanze zu brechen für die oft geschmähten Schreibschulen.
Lara Rüther hat in Hildesheim studiert und in Leipzig literarisches Schreiben. Und das sage ich nur deshalb, weil ich damit was verbinden will. Mir kommt es nämlich so vor, als wäre dieses Institutsbashing wirklich unangebracht, gerade wenn man solche Ergebnisse sich anguckt.
Sind wir Cowboys, Girls, sensible, elektrische Freundin? Strom macht den Knicks, ein Gaul wird leise. Tut das weh? Man greift mit 2 Fingern hinein, Lasso. Dann pulsen wir rhythmisch, ziehen. Als wären wir auf Leben aus, ist so. In Stücken zwar, aber jedes davon bereit zu quälen. Bis die nächste Generation einrollt, die Naiven. Ihre Herzen heiler als unsere, ihre Ohren schärfer, ihre Lungen wasserdicht. Stahlhufe preschen zum Horizont. Darüber schützen Sonne und Mond blinkend.
Und dann ist da noch eine junge Autorin namens Rebecca Greifenberg. Sie ist eine Rarität hier. ein echter Neuling im Literaturbetrieb.
Ich schreibe erst seit ein paar Monaten und das ist eigentlich mein erster richtiger Wettbewerb. Und das ist so das erste Mal, dass ich dann eine Reaktion bekomme auf meinen Text und sehe, ob an den Stellen, wo ich denke, dass gelacht wird, auch gelacht wird.
Manchmal wird in meinem Kopf so viel Text produziert, dass ich gar nicht so schnell alles aufschreiben kann. Dann habe ich die Hälfte schnell irgendwo hingeschrieben, aber habe andere wichtige Sätze wieder vergessen. Wichtige Sätze einfach vergessen. Wie kann man so wichtige Sätze einfach vergessen? Darüber ärgere ich mich dann ungemein. Es gibt sogar einen Text, in dem ich über Lars Eidinger und seinen Penis schreibe. Obwohl, vielleicht habe ich den auch gestern im Kamin verbrannt. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Und immer, wenn ich mir überlegt habe, in die Schaubühne zu gehen, waren alle Vorstellungen ausverkauft. Aber ich denke mir, dass das auch nur gerecht ist. Ich habe nämlich keine Ahnung von Shakespeare und gehe nur dahin, um den Penis von Lars Eidinger zu sehen. Das ist auch nicht okay von mir, sich da unter die ganzen intellektuellen Frührentner zu mischen, die so einen nackten Lars Eidinger für Revolution halten. Und ich gehe nur genau aus diesem Grund dahin, um Lars Eidinger unverhohlen auf den Penis zu starren.
Ein origineller, ein spritziger Text, nicht perfekt, aber höchst charmant. Dem Publikum gefällt's, es wird viel gelacht bei Rebecca Greifenbergs Lesung. Nach all dem Professionalismus ist ihre Unerfahrenheit geradezu wohltuend. Sie ist kein Profi, hat keine Bühnenerfahrung, keine Auszeichnungen oder Stipendien. Eine junge Frau, die gern schreibt, nicht mehr und nicht weniger.
Da war eine gewisse, das ist halt so ein abgedroschenes Wort, aber eine Nonchalance tatsächlich, also eine tolle Unbeholfenheit.
Es ist 7 Uhr abends, der erste Lesetag ist vorbei. Das Publikum macht sich auf den Heimweg, ebenso wie die Juroren Steffen Popp, Katja Lange-Müller und Luzi Fricke.
Das waren ganz verschiedenartige Texte, sowohl in der Lyrik als auch in der Prosa, also ganz unterschiedliche Temperamente, so eine ganze Bandbreite von Sachen.
Bei der Prosa ist schon auffällig, dass es heute 3 Monologe waren, eigentlich Texte, die schon in Richtung dramatische Literatur gehen eigentlich. Und aufgefallen ist mir, dass also für mein Dafürhalten die Texte der Autorinnen interessanter waren.
Ja, das wird nicht einfach werden bei der Entscheidung.
Bei aller Unterschiedlichkeit eint die meisten jungen Autoren des ersten Tages eine erstaunliche Professionalität. Fast alle haben bereits reichlich Erfahrungen in der Literaturszene. Sie haben schon Lesungen bestritten und Preise gewonnen. Der Schweizer Demian Lienhardt etwa scheint Auszeichnungen geradezu zu sammeln. Die Aufzählung seiner Lektorin Katharina Picandé klingt fast ein wenig beängstigend.
Diverse Literatur-, Zeitschriftspublikationen und Anthologien hat den Wettbewerb Text des Monats des Literaturhauses Zürich 2014 gewonnen. 2015 den ersten Platz beim A4-Gewinnwettbewerb des Literaturhauses Lenzburg. Vor 2 Jahren, 2016, den 7. Platz beim Münchner Kurzgeschichtenwettbewerb und den 3. Platz beim Hermann-Burger-Wettbewerb und auch das Finale beim 24. Open Mic in Berlin erreicht. 2017 war er Stadtschreiber von Schwarz-Tirol und Finalist des Irseer Pegasus und Stipendiat auch noch. Und dieses Jahr hat er schon den 2. Preis beim Literaturwettbewerb Prenzlauer Berg gewonnen.
Man kann sich freuen für Demian Lienhardt. Aber ist er bei einem Nachwuchswettbewerb wie dem Open Mic am rechten Platz? Dank all seiner Auszeichnungen hat er bereits viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Einen Türöffner, als den sich der Open Mic versteht, benötigt er nicht mehr, ebenso wenig wie viele der anderen Finalisten. Lektor Jan Falk freilich ist der Meinung, dass sie trotzdem noch nicht richtig in der Szene angekommen sind.
Ich glaube, wenn man das ernst nimmt, also auch mit Blick auf die ganz reale Lebensrealität von jemandem, der sich komplett der Literaturproduktion verschrieben hat und das eben nicht als Hobby betreibt, würde ich sagen, also angekommen ist ein Autor, der in irgendeiner Form davon leben kann. Also der in der Lage ist, sein Leben als Schreibender zu beschreiten und sich darauf konzentrieren zu können. Und das ist nicht damit getan, dass man 3 Residenzstipendien hatte.
Ein bisschen schade ist es dennoch, dass der Charme des Unperfekten dem Open Mic offenbar abhanden gekommen ist. Der Wecker läutet an beiden Tagen kein einziges Mal, um die Lesung brutal zu beenden. Verhaspler kommen kaum vor. Fast könnte man meinen, sich auf einer normalen Literaturveranstaltung zu befinden, wo Profis auf Profis treffen. Allerdings kann es sein, dass sich der Wettbewerb schon bald grundlegend verändert, denn er muss neue Geldgeber suchen. Die Crespo Foundation, die den Open Mic seit 2006 finanziell unterstützt, wird sich zurückziehen, kündigt Crespo-Geschäftsführer Aslak Peterson an.
Wir haben jetzt einige Zeit investiert, um einen neuen Literaturpreis zu konzipieren. Wortmeldungen heißt er. Das Ganze ist eine sehr aufwendige Geschichte und wir werden es uns leider nicht erlauben können, den Wortmeldungenpreis weiterzuentwickeln und zu etablieren und parallel die Finanzierung des Open Mic fortzusetzen.
Das Haus für Poesie ist also auf der Suche nach Sponsoren und damit stehen Reformen auch für den Open Mic an. Reformen, die der Veranstaltung wieder neuen Schwung geben können. Thomas Wohlfahrt ist vorsichtig optimistisch.
Etwas neu kreieren ist immer einfacher als etwas zu übernehmen, was schon da ist. Das ist eigentlich so bei allem Erfolg eben auch die Schwierigkeit, vor der wir stehen und wir hoffen und werden alles tun dafür, dass es zu einem guten Ende kommt.
Sonntagmorgen. Der Himmel ist grau, die Luft kalt. Nur langsam füllt sich das Foyer im Heimathafen Neukölln. Wie schon am Vortag geht es auch diesmal mit Lyrik los. Mit Gedichten von Caroline Rehner, einer Studentin aus Berlin. Ihr Lektor Ulf Stolterfoth ist nicht unzufrieden mit dem frühen Startplatz.
Also jetzt die Caroline Rehner, das ist eher ein bedächtiger Text. Kein Gottesdienst, aber ich glaube, das passt gar nicht mal so schlecht. Und die beiden anderen, die eröffnen den zweiten Block, die sind eher wild. Ach, ich glaube, das ist eh egal. Wenn es gut vorgelesen wird, ist, glaube ich, der Platz nicht so wichtig.
Die Teller Rand auf Rand, die Kinder Hand in Hand, die Tante spielt Klavier. Die Zeitung Tag für Tag, die Jahre Schlag auf Schlag, ich sag mal so und so. Sagt mein Vater, der dunkeläugige, kahlköpfige, der kruschtelt im Haus, der kruschtelt im Laub, im Garten, hinter dem Zaun. Die Tante spielt Klavier, ich sag mal so und so, sagt mein Vater, der Stützstrümpfe tragende, der macht sich klein auf dem Ohrensessel, der liest in der Zeitschrift von gestern im letztjährigen Spiegel, von Beginn an ohne Klammer, über die Themen von morgen.
Dann ist Grit Krüger an der Reihe. Bei ihr geht es um sogenannte Cleaner.
Das sind Menschen, die bei Social Media und digitalen Netzwerken Beiträge ausfischen. Wenn jemand etwas meldet, auf Facebook zum Beispiel oder in anderen Netzwerken, dann gibt es nicht immer einen Algorithmus, der bestimmen kann, ob es gelöscht werden muss oder ob es dort bleiben darf. Das machen Menschen. Und wie es in diesem Arbeitsumfeld, ja, was das mit Menschen macht und wie es da vor sich geht. Ich entscheide, was du siehst. Wir, hier meint der Leitfaden, alle, die ein Handy halten können, haben ein Netz ausgeworfen. Und ich fische damit eine Wirklichkeit zusammen. Und die See da draußen, tja, die See. Die eiterweiße See, die schonend rückfettende See, der Milch- und Honig-Kunstgeruch. Moderation, so nennt der Leitfaden unsere Aufgabe, soll mäßigen, steuern und lenken. Lenken heißt hier löschen, habe ich gelernt. Jemand, der ein Handy halten kann, meldet etwas. Ich sehe hin. Und tschüss, zurück in die Gischt. Ein Brot, große Not, rufen wir seit heute Mittag, wenn einer von uns ein Foto von etwas Essbarem vor sich hat. Lassen. Hat jemand gemeldet, meistens als Belästigung oder Spam. Wir freuen uns über diese Bilder, aber die Rufe werden schnell leiser.
Mit viel Witz präsentiert sich ein junger Mann aus dem Norden Deutschlands. Lennart Schäfer ist gerade mal 20 Jahre alt, hat aber schon einiges vorzuweisen. Er bloggt, spielt Theater, macht eine Verlagsausbildung und hat, wie sein Lektor Patrick Sielemann erzählt, einen Hang zum Abenteuer.
Er ist 3 Monate lang durch ganz Europa mit dem Fahrrad geradelt, ohne zu wissen, wie man einen Reifen flickt. Das finde ich sehr beachtlich.
Und Lennart Schäfer hat Sinn für Humor. In seinem Text wird ein gewisser Arndt von keinem Geringeren als Gott mit dem Bau einer Arche beauftragt, da eine neue Sintflut bevorsteht.
Ich fand immer in der Bibel diese Arche-Geschichte irgendwie so interessant, weil man in der Schule oder im Kindergarten immer da diese bunten Bilder mit Tieren gemalt hat, aber eigentlich, dass er wahnsinnig grausam ist. Und deswegen wollte ich das ein bisschen in die aktuelle Zeit übertragen.
Arndt drehte sich noch einmal um, tauschte das Schnarchen gegen Gähnen und nieste laut. Es hatte sich in den letzten Wochen herausgestellt, dass er allergisch gegen die Haare von Hunden, Zwergponys, Mardern, Hamstern und Kaninchen war. Aber das Ärgerliche als diese Reaktion seines Körpers war der Geruch, der sich nach nur wenigen Tagen in Gestank verwandelt hatte, der Schlangenbiss, der Froschvorfall, über den Arndt nie ein Wort verlieren wollte, der andere Schlafrhythmus von Fledermäusen und Igeln, der zweite Schlangenbiss, die Fragen vom Tierarzt, insbesondere zum dritten Schlangenbiss, mein Gott, hat der sich entzündet, die dumme Idee mit den Bienen und die Tatsache, dass ein lächerlich klein, auf Sofa scheißenden Prozentsatz an Tieren in seiner zu kleinen Wohnung hatte, aber kein Schiff und kein Satz, den er mit Emily, Lara oder Katharina gewechselt hatte. Man solle lieber etwas nicht machen als falsch. Das hatte dieser Politiker im Fernsehen gesagt und der trug einen teuren Anzug und hatte eine schöne Frisur, folglich glaubte Arndt ihm das auch.
Ziemlich schnell ist Lennart Schäfer durch seinen Text gejagt.
Naja, wenn die Erde untergeht, dann muss man ein bisschen Tempo machen. Ne? Zeit ist knapp.
Kleinere Fehler haben in diesem professionellen Umfeld viel Charme. Ernster als bei Lennart Schäfer geht es in Katharina Götzes Geschichte das Suchen nach dem Finden zu.
Es geht um den Zerfall einer Beziehung vor dem Hintergrund von politischen Umwälzungen, Veränderungen, vor allem im Nahen Osten und das Spannungsverhältnis zwischen Europa und dem arabischen Raum.
Berlin-Rixdorf. Ich wache nachts auf und schließe das Fenster vor dem Berliner Winde. Du drehst dich zur einen Seite und ich mich zur anderen. Wir schlafen Rücken an Rücken, wie zwei Krieger, die es zwischen uns nach außen verteidigen. St. Pauli. Ich wache nachts auf und weine so leise, dass du es nicht hörst. Ich weine länger als nötig, weil du neben mir liegst und weiter schläfst. Irgendwann schlafe ich auch wieder. Erbil. Ich wache nachts auf und bin im Irak. Das ist keine Metapher. Draußen ertönt der Ruf zum Gebet. Hinter den Bergen hat der IS Mosul eingenommen und ich denke, dass ich heute Abend beim Karaoke-Abend mit lauter freundlichen Fremden und zollfreiem Whisky etwas gefühlt habe, was ich lang vergessen hatte. Wenn du hier wärst, ob es dann genauso wäre, wenn ich hier bliebe, ohne dich?
Nicht so prägnant fällt der Beitrag des studierten Bauingenieurs Sven Pfitzenmeier aus, auch er ein Kandidat ohne Bühnen- oder Leseerfahrung. Er erzählt von Jugendlichen in einem kleinen Dorf. Titel: Die Uninteressierten.
In dieser Nacht gibt es Ärger mit der Polizei. Die Lust, etwas kaputt zu machen, ist ein kleines bisschen aus dem Ruder gelaufen und einem der Anwohner war nach Schlaf. Außerdem wollte er mal was sehen für sein Steuergeld. Die Beamten, selbst übermüdet, steigen gelangweilt aus ihrem Auto. Zu diesem Zeitpunkt spricht keiner mehr. Das Treten und das Werfen und der Jubel sind eingestellt. Die Polizisten machen sich nicht mehr die Mühe, Personalien aufzunehmen, schütteln stattdessen mit dem Kopf und sagen: Geht doch einfach irgendwo hin, wo man euch nicht sieht, nicht hört, in den Park oder so. Die Gruppe aber will sich nicht so einfach vertreiben lassen und schickt denjenigen mit dem größten Rest Sprechfähigkeit vor. Der versucht es mit Argumenten. Draußen sei es kalt. Man wolle in der Bank bleiben. Nach Hause zu den Eltern könne man auch nicht. Das könnten die Beamten doch sicherlich verstehen. Man würde jetzt wirklich leise sein. Es sei doch Weihnachten.
Zwei Lyriker warten noch auf ihren Auftritt. Robert Wenzel mit einem Gedicht, in dem es um eine Autofahrt durch Deutschland geht, und ein junger Mann mit dem klangvollen Namen Kyrill Konstantinides Tank.
Ich habe so mehrere Texte, die alle sehr kurz sind und das sind so Gedichte, eher abstrakte, würde ich sagen, also wird nicht so konkret.
Also herein in die alte Kiste, Geheule stottern, Dieselduft, auf Pflasterstraßen, Teeradern, Feldwegen, Betonpromenaden. Querfeld ein, Türmen flüchten, abhauen, Lenkrad geklüht, Tacho flackern, Schilderflut. Im Augenwinkel, willkommen in der Kulturstadt Weimar, mach's mit. Goethe, Faust 1. Warten auf Ampelschaltung, drängeln, schlängeln, fluchen, schleichen hinter Rentnerkarren, Sonntagsfahrern. B7, Weimar durchgestrichen, 80. Blaue Schilder, gelbe Schilder, Gelmaroda, Blitzerkirche, Häuser, Tanke, Gelmaroda durchgestrichen. Autobahnauffahrt A9.
An allen drei Geburtsorten vorbei. Irgendwas und irgendwie alles kaputt machen. Ich werde zufrieden geboxt. Geboren, um über den Zaun zu schauen und um Ulm herum. Ich sehe ein Präteritum von etwas, das eigentlich auf dem Boden liegen sollte. Es wird Zeithammer aufgehoben und redet mich durch seine Fahne an. Spar dir deinen Mundgeruch für das Bruttosozialprodukt. Ich will nicht, dass du für Lieferando fährst. Ich werde enttäuscht und entschädigt. Service machen. Preisschild in der Mache. 9,20 € vergehen und wieder wurde nur eins ans andere geheftet. Sogar Abteilung leiten. Hartes Deutschland, weiches Deutschland und wann es gegen seine Vergangenheit spielt und wann es endlich gegen die Zukunft verliert.
Robert, also der Roadtrip quasi, auch da wieder das Format, also Ulf hat da wirklich eine fantastische Auswahl von Lyrikern. Also Lyrik hat mir sehr gut gefallen und das bringt mich zu Kirill, der mich komplett weggehauen hat mit seinem Auftritt. Das fand ich richtig, richtig toll. Es war sehr intensiv, sehr, sehr dicht und grob und das fand ich gut.
Ein Kandidat steht noch aus, Erik Wunderlich aus Freiburg.
Ich habe eine Kurzgeschichte namens Porträt. Da geht es um einen jungen Mann, der mehr oder weniger gefangen ist in der Ringbahn einer Großstadt. Kreuz Nord, lese ich wieder und genehmige mir einen Schluck Wein. Zum Aufwachen oder um den Magen zu füllen oder etwas anderes. Edel ist er vielleicht nicht gerade, aber gut allemal. Tja, ich bin dann im Schutz der Dunkelheit wieder zum S-Bahnhof Überseestraße gelaufen und in die erstbeste Bahn gestiegen, denn es war verdammt kalt draußen. Hier drin ist es mollig warm, wie gesagt. Aber leider gar nicht mehr so leer. Fast alle neuen Fahrgäste tragen eng sitzende Stoffhosen, eine Ledermappe unterm Arm oder einen Pappbecher Kaffee oder alles auf einmal. Möglichst unauffällig kontrolliere ich den Sitz der Jacke auf meinen Beinen und nehme noch einen Schluck. Dann stelle ich mich schlafend.
Um 14 Uhr sind die Lesungen vorbei, das Publikum verlässt den Saal, die Jury zieht sich zur Beratung zurück. Eine schwierige Entscheidung?
Ja, schon. Aber zuversichtlich.
Nicht allzu, würde ich denken.
Für mich wird es, glaube ich, schwierig, wenn ich die beiden so höre.
Im Foyer wird unterdessen heftig diskutiert. Nicht alle Zuhörer waren von den Texten überzeugt.
Ich fand es erschreckend unspektakulär.
Ich fand den Text von Caroline Behne.
Caroline Rehner.
Den fand ich sehr, sehr gut und die anderen haben mir nicht so gefallen. Also den fand ich extrem gut.
Ich hätte mir ein bisschen mehr davon gewünscht, was ich noch nicht kenne und was ich in dieser Form in anderen Kurzgeschichten noch nicht so gehört habe.
Mindestens ein Preis muss für Lyrik vergeben werden. Ulf Stolterfoth, der Lyriklektor, könnte sich also zurücklehnen. Seine Schützlinge haben eine höhere Gewinnchance als die Prosaautoren.
Ich glaube, wenn ich jetzt einer von den Fünfen wäre und den Preis nicht bekomme, ist es irgendwie, ich weiß nicht, man darf sich ja eh keine Gedanken machen, aber ist es irgendwie noch blöder, oder?
Im allgemeinen Trubel huscht plötzlich noch jemand herein. Jade Jasmin Önder hat die Lesungen verpasst.
Ich lag mit so einer halben Grippe im Bett tatsächlich, um 10 ins Bett gegangen gestern Abend.
Tobias Pagel, Open-Mic-Finalist im Vorjahr, nimmt sich der jungen Autorin an.
Falls du drangenommen bist, weißt du, und den Preis gewinnen solltest, dann kannst du auf die Bühne einen Teil davon vorlesen, repräsentativ.
Wow, okay.
So ein 2-Minuten-Stückchen, ein 2-Minuten-Stückchen.
Echt?
Deswegen, meine Empfehlung wäre, setz dich nochmal kurz hin und
such dir
was
raus. Ich habe noch nicht
mal
das Buch dabei.
Aber dein Text auch nicht?
Nee, gar nicht. Ich wusste das nicht.
Dann vielleicht leih dir noch rein.
Das zeigt so meine Verpeiltheit. Das ist natürlich sehr toll.
Aber alles wird gut. Jade bekommt am Pressetisch eine Anthologie der Finalistentexte und ist gerüstet für alle Eventualitäten der Preisverleihung. Und dann wird es ernst. Zunächst wenden sich die Lektoren Christina Kress und Ulf Stolterfoth an die 20 Finalisten.
Die Welt verändert sich, wird immer komplexer, hoffentlich auch gerechter, sicherlich vielfältiger und wir brauchen den spezifisch literarischen Blick, der das alles begleitet. Macht so weiter, das macht ihr ja jetzt schon und lasst euch nicht kirre machen von Leuten, die Umstände waren immer schlecht, aber das kriegen wir auch in den Griff. Also ihr macht das.
Ihr fünf, ihr habt alle richtig gut vorgelesen. Ich bin mächtig stolz auf euch, ich schwör's.
Nach diesen ermutigenden Ansprachen vergibt die Taz-Publikumsjury ihren Preis. Der bringt zwar kein Geld, Aber der Text wird in der Taz veröffentlicht.
Wir wollten einen Text, über den wir diskutieren können. Wir wollten einen Text, der nicht so erwartbar ist und der einen Rest Geheimnis hat.
Es war uns wichtig, dass der Text eben nicht an der Oberfläche bleibt, sondern auch hinter die Fassade schaut, dass er vielfältige Bezugsräume eröffnet, Erwartungen unterläuft, überraschend, überzeugend und facettenreich ist. Der Preis der 11. Taz-Publikumsjury geht an
Karen
Jess für die Ballade von Schloss Blutenburg. Herzlichen Glückwunsch!
Karen Jess bleibt souverän, nimmt den Blumenstrauß entgegen, rückt das Mikrofon zurecht.
Ja, vielen Dank. Ich werfe einfach noch mal eine der Strophen hinterher. Neulich nachts auf Schloss Blutenburg. Ich hatte Gespenster erwartet. Ich hatte sensationelle Gespenster erwartet, doch da war nichts. Keine Gespenster, keine Attraktionen, keine Karussells, keine Äpfel in Zuckerguss. Ach, nun ja. Ich fischte im Tümpel, der da lag, phlegmatisch und sumpfig, nach Essbarem. Aufgedunsene Pommes verfingen sich in meinen langgliedrigen Fingern. Ich aß. Bloody delicious.
Und dann wird es ernst. Drei Preise hat die Open Mic Jury zu vergeben. Das Preisgeld in Höhe von 7.500 Euro wird zwischen den Preisträgern aufgeteilt. Lyriker Steffen Popp macht den Anfang.
Die Texte unternehmen Expeditionen zwischen diesen beiden posthumen, vielleicht auch posthumanen Zuständen und führen, paradox genug, dabei sehr ins Lebendige. Nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst lebendig sind, weil die Sprache, anachronistisch, untot, in jedem Wort funkelt und sprüht. Heb ich dich also an, fragt Lara Rüther. Wer sagt, dass du darunter lebst? Herzlichen Glückwunsch, Lara.
Lara Rüther, die scheue Lyrikerin, kommt zögernd auf die Bühne. Ihre Stimme klingt zittrig, aber immerhin, sie bricht nicht.
Danke. Meningen dura mater. Hier bin nicht ich das Fossil, das bist du. Knochen schweflig, riechen nach trockener Kotze. Warte, ich zeige, auch ich krümme meinen Rücken. Doch nicht hinter, sondern vor. Auch ich spreize die Flügel, aber nicht so weit. Auch ich strecke den Kiefer von mir, als schrie ich nach Beute. Beine räkeln sich, leicht angewinkelt, als könnten bloß Tote noch glänzen. Dankeschön.
Weiter geht es mit Katja Lange-Müller.
Dieser Text weiß, das Absurde ist immer schon da. Es muss nicht erst aufwendig erzeugt werden. So entsteht ein eigenwillig sprunghafter Rhythmus, eine sich ganz bewusst selbst ins Wort fallende Erzählweise, die Salami-Pizza und Hannelore Kohl zusammenbringt und die man wohl Prosa nennen kann, im Sinne dessen, was Lektor Jan Falk zu Jade Önder sagte. Dieser Text zeigt, dass Prosa die freieste Form ist und eine befreiende auch, wie die Jury dringend hinzufügen will.
Was für ein Glück, dass Jade sich ein Buch mit ihrem Text ausleihen konnte.
Ich bin unkreativ und lese den Anfang. Der Anfang, die Wiese. An einem Tag, ein Jahr nach Tschernobyl, wurde ich auf einer Wiese geboren. Geschrien haben muss ich lang und dunkel war meine Stimme schon bei der Geburt, sagte man mir. Auf die Wiese hat mein Vater eine Dreizimmerwohnung gebaut und meine Mutter bestand nicht auf eine Badewanne. Die Gegenstände stellten wir auf Grashalme und Moos und das Wetter tat sein Übriges. Ausgeblichen waren alle von der Witterung, vor allem jene aus Holz. Die Füße faulten sicherlich, doch das war uns egal. Danke.
Dann eine Überraschung. Nicht Luzi Fricke, die dritte Jurorin, tritt ans Mikrofon.
Kündige eine weitere Überraschung an.
Sondern noch einmal Steffen Popp. Damit ist klar, diesmal hat die Lyrik die Nase vorn.
Muss man alles auf Anhieb verstehen? Logisch auf keinen Fall. Aber auf Anhieb in einer Art Sparring mit Sätzen und Satzzerstörungen, Bildern und Bildverstörung treten. Keinen Moment ausruhen und am Ende gleich nochmal zu lesen beginnen. Auch, aber nicht nur um Ulm herum. Und, by the way, wird eine Lanze gebrochen für Dialekt im Gedicht. Es sind die Gedichte von Kyrill Konstantinidis Tank, dem diese Eloge der Jury gilt.
Hallo und danke. Falls man einen Preis widmen kann, würde ich auch nochmal allen danken und widmen, die das gebracht haben. Und werde einfach was lesen, was heute Vormittag schon gelesen wurde, was irgendwie auch Spaß macht zu lesen, vielleicht mir. Spaxen, Dachsen, Dachen, Lachen, Lachsen, Leichen, Leichen, Weichen, Schmatzen, Ratzen, Dübel, Übel, Faxen, Schwarte, Abrakan, Abraxas. Kaninchen, Lawinchen, Dostojewski, Verpetzi, Schmecken, Lecken, Flächenbrand, Decken. Wie geht's, wie steht's? Aktien, Fakten, Spekulation, Emission, Tadel, Fadel, Klirr, Geschirr, Kampf, Mampf, Lampe, Beamte, Verruf, Malte, Lanze, Danke, Pico, RST, Steuerung, End, Alt, Fee, Navarte, Falte.
Und damit hat der 26. Open Mic einen ungewöhnlichen Abschluss gefunden. Zwei Lyrikpreise, damit hätte kaum jemand gerechnet. Ein beachtlicher Erfolg für Lyriklektor Ulf Stolterfoht.
Das nehme ich mir in die Bio auf.
Der Ulf hat kriegt Anteile.
Hat als Lektor Prozente. Drei seiner Kandidaten durchgebracht. Mich freut's für die Leute natürlich, klar.
Die Juroren sind mit sich zufrieden. Die Entscheidung war gar nicht so schwierig, meinen Luzi Fricke, Katja Lange-Müller und Steffen Popp.
Wir waren uns eigentlich tatsächlich innerhalb von einer Viertelstunde schon einig.
Das Schwierigste war tatsächlich, also das in eine einigermaßen schlüssige, kurze Form zu bringen innerhalb von einer Stunde und das bei drei Preisträgern. Aber das ist eine sportliche Herausforderung, der man als Autor und als Dichter sowieso gewachsen sein muss, haben wir auch geschafft.
Also bei der Taz-Publikumsjury hat man genau gehört, wie sozusagen ein Text, der sehr gut gemeint sicherlich, aber total aus Floskeln besteht, sich anhört. Besonders dicht, ästhetisch umwerfend oder so ein Zeug. Schaut hinter die Fassade, kritisiert die Verhältnisse. Alles Bullshit. Wir wollten wirklich da auf den Text draufkommen, was der ästhetisch leistet jeweils. Und da war eine Stunde schon ganz schön kurz. Aber wir sind doch ganz zufrieden jetzt.
Herzlichen Glückwunsch, Jade. Oh, schön. You made it. Nice.
Wie viel kriegt man denn eigentlich?
Ich weiß es eigentlich.
Das
sowieso. Also es wird ja irgendwie aufgeteilt, sind glaube ich 7.000 Euro insgesamt und dann wird das glaube ich, ich weiß aber nicht wie viel, das kriegen nicht immer alle gleich viel.
Echt?
Ja, es wird je nachdem aufgeteilt so. Letztes Jahr haben wir alle gleich viel bekommen, you do the math. Also, so.
Okay.
Genau.
Die Sieger freuen sich, die anderen Teilnehmer sind zwar ein bisschen enttäuscht, aber gefasst. Und damit geht ein erfreulicher Open Mic zu Ende. Ein Open Mic mit einigen Überraschungen, mit interessanten Texten und guten Auftritten. Ein Open Mic allerdings auch, der ein wenig überprofessionalisiert schien, bei dem sich junge Autoren präsentierten, die nicht mehr wie Nachwuchstalente wirkten, sondern wie alte Hasen der Szene. Man darf gespannt sein, wohin sich der Wettbewerb entwickelt und ob der Wegfall der Crespo Foundation die Chance bietet, die Veranstaltung neu zu erfinden. Einer wird auf jeden Fall nicht noch einmal dabei sein. Demian Lienhardt, der preissammelnde Schweizer, hofft bald seinen ersten Roman zu veröffentlichen. Und er hat auch genug.
Nein, ich glaube, jetzt reicht's auch mal. Alle guten Dinge sind zwei, wie man so schön sagt. Insofern, nee, ich glaube, zweimal ist jetzt gut.